Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» eine schwierige Liebesbeziehung am Bundesgericht. Eine heimliche Beziehung zwischen zwei Bundesrichtern in Lausanne sorgt für grosse Aufregung. Yves d'Ancelin und Béatrice van der Graaf waren mindestens ein Jahrespaar, obwohl das eigentlich nicht geht. Richter dürfen keine dauernde Lebensgemeinschaft eingehen, wenn sie am Bundesgericht arbeiten. Eine externe Untersuchung soll jetzt herausfinden, ob die Beziehung legal war und ob sie Konsequenzen für einzelne Urteile haben könnte. Und das ist nur ein Aspekt dieser Geschichte. Es geht auch um politische Rache, um versteckte Kameras in Gartenhecken und um eine Welt, die von außen nur schwer zu begreifen ist. Mario Stäubli, unser Inlandschef, hat sich in die Welt hineingraben. Er war der Erste, der Yves d'Ancelin zum Thema interviewen. Und er ist bei uns zu Gast, um davon zu erzählen. Und damit herzlich willkommen bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung im Bund und den anderen Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hi Mario.
Sali Philipp.
Mario, das ist eine komplizierte Geschichte. Wir fangen darum möglichst einfach an. Ins Rollen gebracht hat sie die Weltwoche. Die Zeitung hat Ende April enthüllt, dass die Bundesrichter Yves d'Ancelin und Béatrice van der Graaf ein Paar waren. Zuallererst, hat das gestimmt?
Ich glaube, man kann sagen, heute ja, das hat gestimmt. Die Zeitschrift hat schon im ersten Artikel recht ausführliche Beweise vorgelegt. Indizien aus dem Gericht, von Quellen aus dem Gericht raus, aber auch von extern. Es ist dann auch um sogenannte Bildbeweise gegangen, wo wir sicher noch darauf sprechen kommen später. Aber es war so dicht, das Bild, dass es dann auch keinen Streit hat über diese Frage. Und die beiden Richter sind dann recht schnell auch vorgeladen worden zum Präsidenten des Gerichts und haben dort die Beziehung auch eingeräumt.
Die waren zusammen. Warum ist das ein Problem?
Also wenn man ganz grundsätzlich anfängt, geht es um die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern. Es ist extrem ein hoher Wert, dass rechtsprechende Leute sich nicht beeinflussen lassen, sondern möglichst aus sich selber heraus ihre Urteile schöpfen. Also das heisst, dass sie keine fremden Interessen haben, die darin hineinspielen. Keine monetären Interessen, keine Parteiinteressen, keine Anwälte, die mitschnurren, sondern dass sie können selber entscheiden. Damit die dritte Gewalt sozusagen wirklich auch das Recht anwendet und nicht irgendetwas anderes. So. Und da gibt es ganz viele Unvereinbarkeitsregeln und Verbote, was man alles nicht darf als Richterin, als Richter. Und dazu gehört auch, dass man nicht darf, wie du schon gesagt hast, durch die Lebensgemeinschaft eingehen. Weil, oder man könnte sich vorstellen, wenn zwei Richter miteinander sich absprechen und sagen, ja, das ist uns jetzt wichtig, bei dem Entscheid reden wir so, oder du kannst dann mit dem noch reden und so, dass sozusagen am Küchentisch Urteile vorbehandelt werden oder vorbesprochen werden. Das ist die Idee, dass das nicht passieren soll.
Das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie auch zwei Bundesräte nicht dürfen zusammen eine Beziehung haben oder verheiratet sein.
Genau, dort gibt es fast die gleichen Unvereinbarkeitsregeln.
Wie hat denn das Gericht reagiert, wo sie mitbekommen hat, dass die beiden Richter eine Beziehung hatten?
Also man kann sagen, das Gericht war ein bisschen überfordert von dem Sturm, der über sie hineingebrochen ist. Ich glaube, das Bundesgericht ist sich gewöhnt daran, in Ruhe und Diskretion die Urteile fällen. Ja, es kann mal Lärm geben um einen Entscheid herum, wo man fällt, wo ein Grundsatzentscheid ist, wo wichtig ist und so. Aber dass über das Innenleben des Gerichts plötzlich in den Medien verhandelt wird, das ist dieser Institution, glaube ich, unangenehm. Es hat dann auch ein bisschen langsam reagiert. Eben, man hat zuerst die Richterin und den Richter angehört. Und dann eine Woche später hat man gesagt, okay, wir setzen externe Experten ein, zwei Stück, die die ganze Beziehung abklären und das aufarbeiten und einen Bericht schreiben. Der Bericht wird bis Ende Juni erwartet. Und die Frage ist auch, was ist in der Zwischenzeit? Was ist in dieser Zeit, die so ein bisschen ungewiss ist, wie es weitergehen soll? Dürfen die beiden Richter, also die Richterin und der Richter, weiter recht sprechen? Sollen sie neue Fälle bekommen in dieser Zeit? Und dann haben die beiden Abteilungen, wo die Richter drin sind, unterschiedlich entschieden. Das heisst, die Richterin ist nicht mehr einbezogen worden ins Verteilen von Entscheiden. Sie war sozusagen suspendiert gewesen, obwohl es offiziell gar kein Suspensionsverfahren gibt am Bundesgericht. Und der Richter ist in einer anderen Abteilung. Dort hat man das ein bisschen anders bewertet. Und dann war der Entscheid gewesen, nein, du bleibst eingesetzt. Und du kommst neue Entscheide weiterhin über. Und das ist dann halt auch gegen rausgetragen worden und hat dazu geführt, dass das gegen raus so angekommen ist, ah, typisch Frau wieder, wird suspendiert und der Mann nicht, obwohl sie in dieser Situation gar nicht so viel mit dem zu tun hat, sondern einfach zwei unterschiedliche Leute entschieden haben. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre es umgekehrt gewesen. Aber man hat einfach wieder gesehen, die Unabhängigkeit, das führt halt dazu, dass Entscheid nicht zum Beispiel durch den Präsidenten gefällt werden, sondern das ist, die Richter sind extrem geschützt von Einfluss gegen aussen und haben ihre Autonomie. Und in Krisensituationen wirkt die Autonomie dann wie völlig anders wie in der normalen Situation.
Gut, wir wissen nicht, wie es anders gewesen wäre. Fakt ist jetzt, dass die Frau suspendiert ist und der Mann darf weiterarbeiten.
Nein, das ist inzwischen ist schon wieder alles weiter. Die beiden Abteilungsleitenden haben dann miteinander Koordinationsgespräche geführt, wie es offiziell geheißen hat in den Medienmitteilungen, und haben sich dann darauf geeinigt, dass beide Richterinnen, also die Richterin und der Richter, wieder dürfen tätig sein. Im Moment sind beide tätig.
Sehr gut. Wie haben denn die beiden auf all das reagiert? Auf die Veröffentlichung in der Weltwoche, auf die Untersuchung?
Gegen aussen gar nicht. Haben sie geschwiegen lang. Und gegen innen haben sie eben beim Präsidenten zuerst die Beziehung eingeräumt. Und nachher haben beide mehrere Stunden lang ausgesagt gegenüber den externen Experten. Und das wird alles dann einfließen in den Untersuchungsbericht, der Ende Juni erscheinen wird.
Ich würde gerne die Geschichte jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln aufdröseln. Und anfangen würde ich gerne mit der Politik. Wie wird man eigentlich Richter am Bundesgericht, Mario?
Also, es sind 40 Richter am Bundesgericht, 40 ordentliche Richterinnen und Richter. Gewählt werden sie von der Vereinigten Bundesversammlung, also das sind beide Parlamentskammern zusammen, für jeweils 6 Jahre. Und sozusagen das Ganze vorbereiten und parat machen tut eine spezielle Kommission am Parlament, die Gerichtskommission. Und dort ist es so, die schreibt wirklich Stellinserat aus. Also da gibt es Stellinserat, wo sagen, die Richter am Bundesgericht und so. Und dann wird dort dann auch eingefügt, welche politische Partei im Moment untervertreten ist am Bundesgericht. Weil in der Schweiz gilt ein sogenannter freiwilliger Parteienproporz. Das heisst, man tut am Bundesgericht abbilden, wie stark die politischen Parteien im Land sind. Die Idee dahinter ist, dass so eine gewisse Ausgewogenheit am Gericht soll abgebildet sein. Und dann können sich Leute bewerben auf die Stelle und werden dann von der Gerichtskommission am Parlament zur Wahl vorgeschlagen. Das ist der Mekano. Und was man muss wissen, es gibt eigentlich formell sehr wenig Voraussetzungen, um kandidieren oder zum sich bewerben als Bundesrichter im Bundesrichter. Aber faktisch ist es so, dass das eigentlich alles sehr erfahrene Juristinnen und Juristen sind, die oft zum Beispiel an kantonalen Gericht geschafft haben vorher und durch das Richterinnen und Richtererfahrung haben.
Das heisst, alle Bundesrichterinnen und Bundesrichter haben eine Partei, gehören einer Partei an. Spielt denn diese Parteizugehörigkeit auch noch in ihrem Alltag am Gericht eine Rolle?
Also eine Rolle ist, dass sie Parteibeiträge abliefern. Das kann recht signifikante Summen ausmachen, je nach Partei. Also da sieht man so ein bisschen die Loyalität zu den Parteien und halt auch Parteien, die sich finanzieren müssen. Das ist auch immer wieder ein Kritikpunkt, dass die Amtspersonen das machen müssen. Und der zweite Punkt ist eigentlich ein Streitpunkt. Und der Yves Donsala ist eigentlich das beste Beispiel für den Streitpunkt. Oder? Er ist eigentlich gewählt worden ursprünglich für die SVP im Jahr 2008, hat dann aber im Rahmen von seiner Richterkarriere mehrfach Entscheide gefällt oder sich auf die Seite von einem Entscheid gestellt, die nicht den Interessen der SVP entsprechen. Er selber sagt, ja, das war meine richterliche Unabhängigkeit. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen juristisch entschieden, so wie ich es für richtig halte. Und die Partei hat gefunden, ja nein, wir haben ja einen SVP-Richter portiert und wir möchten, dass der SVP-Richter auch SVP-Positionen vertritt, wenn es schon mal wirklich ums Ganze geht, bei einem Grundsatzentscheid. Ein Beispiel ist die Herausgabe von Bankdaten im Fall UBS, wo der Herr Donsala eine Rolle drin gespielt hat. Oder? Wichtige Entscheid. Und auf SVP-Seite hat man dann gesagt, ja nein, uns ist die schweizerische Unabhängigkeit und das Bankgeheimnis ist wichtig, all das. Wenn wir einen SVP-Richter haben im Gremium, dann sollte er auch unsere Linie vertreten. So. Und dort sieht man das ganze Spannungsfeld von, sagen wir mal, Parteiloyalität versus Unabhängigkeit versus völlige Entscheidungsfreiheit. Und da gibt es keine eindeutige Meinung, was wirklich gilt. Das ist ein Spektrum, wo jeder andere Positionen darauf vertreten kann.
Ist denn der Donsala immer noch bei der SVP?
Nein. Das Ganze ist 2020 explodiert. Die SVP hat gesagt, wir wählen den Yves Donsala nicht mehr. Er ist nicht ein Vertreter für unsere Partei. Er vertritt sozusagen unsere Positionen zu wenig, unseren Geist. Und haben versucht, ihn abzuwählen. Oder nicht wiederzuwählen, präziser gesagt. Die anderen Parteien haben dann aber gefunden, das geht nicht, das ist ein Angriff auf die Justiz. Es hat einen riesen Polit-Skandal gegeben. Wir haben auch sehr viel geschrieben über das in dieser Zeit. Und am Schluss ist der Herr Donsala mit der Stimme der anderen Partei wieder gewählt worden. Er ist dann 2022 aus der SVP ausgetreten und ist seither nach meinem Wissen der einzige Richter, der in der Biografie auf der Bundesgerichtswebseite steht, parteilos.
Für welche Partei ist Beatrice van der Graaf gewählt worden?
Das ist auch noch ein interessanter Punkt, der vielleicht noch relevant wird werden. Sie ist SVP.
Und sie hat aber nicht ähnliche Probleme gehabt wie der Yves Donsonat?
Nein, sie ist bis jetzt in Anführungsstrichen unauffällige Richterin gewesen. Sie ist nie, also zumindest nicht, dass ich es wüsste, in einer politisch aufgeladenen Situation angegriffen worden, so wie das beim Herrn Donsonat passiert ist.
Warum ich das alles hier überhaupt erzähle, hat auch mit dem Absenden dieser ganzen Geschichte zu tun. Das ist die Weltwoche, die ist SVP-nöch. Geschrieben hat die Geschichte der ehemalige Strategiechef der Partei und Nationalrat Christoph Mörgeli. Was glaubst du, Mario, hat die ganze Geschichte auch einen politischen Hintergrund?
Das ist natürlich eine heikle Frage, weil Christoph Mörgeli argumentiert zuallererst mit dieser Beziehung. Und er sagt, das ist ein Problem, das geht nicht, darum sollte der Richter zurücktreten. Es ist aber natürlich so, dass das Ganze im Umfeld von dem ganzen Spannungsfeld stattfindet, das ich jetzt hier vorne geschildert habe. Und der Autor, der Christoph Mörgeli selber, listet im ersten Artikel sehr detailliert auf, was der Yves Donsonat für eine Richterbiografie hat und tut auch die Urteile referieren, wo ich jetzt das UBS-Urteil zum Beispiel angesprochen habe vorher. Das wird sehr ausführlich gemacht und er wird auch beschrieben als ein, der sozusagen in Anführungsstrich ein Verräter ist. Also auf Seite von Herrn Mörgeli ist das relevant für die ganze Geschichte. Er führt es selber ein und bringt es ein. Also ich glaube schon, dass aus SVP-Sicht der Yves Donsonat eine Figur ist, wo sehr stört, wo man sich auch daran reibt und wo man findet, der passt nicht an das Gericht. Also die Argumente der SVP sind vermutlich die gleichen seit 2020, wo die Trennung stattgefunden hat.
Wie hart die Bandagen sind, wo aktuell gekämpft wird, damit zeigt eine spezielle Episode. Der Yves Donsonat hat in seinem Garten eine Kamera gefunden. Was hat es mit dieser Kamera auf sich?
Also das muss man so sehen. Ein paar Wochen vor dem ersten Artikel in der Weltwoche hat Yves Donsonat in der Hecke von seinem Anwesen im Unterwallis eine Kamera gefunden. Eine automatische, versteckte Kamera. Er hat zuerst gemeint, das sei vielleicht, um ihn ausspionieren für einen Einbruch oder vielleicht sei es ein Beschwerdeführer am Bundesgericht, der sich auf irgendeine Art rächen bei ihm und hat die Kamera zu der Polizei gebracht und hat Strafanzeige eingereicht. Und nachher, ein paar Wochen später, erscheint ein Artikel in der Weltwoche und in dem Artikel ist von Bildbeweis die Rede und es ist auch davon die Rede, dass der Herr Donsonat und Frau van der Graaf am Wohnort von Herrn Donsonat im Unterwallis miteinander gesehen worden sind. Es werden Autonummern referenziert von diesen beiden Autos und so weiter. Es liegt also nahe, dass Bilder von dieser Kamera am Schluss zu Bildbeweis geworden sind in der Berichterstattung von der Weltwoche. Es ist jetzt aber wichtig, dass man sagt, es ist völlig unklar, wer die Kamera installiert hat und auch, was die Bilder da für einen Weg genommen haben. Und es ist auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so Bilder gibt oder ob es noch anderes Material gibt, das hinzugefügt worden ist. Was klar ist, irgendjemand hat einem Bundesrichter eine Kamera in die Hecke versteckt und das allein ist ein rechtliches Problem. Das kann ein Hausfriedensbruch sein, das kann so eine Spezialbestimmung sein, nennt sich Verletzung von Geheim- und Privatbereich durch Aufnahmegerät, es kann ein Datenschutzproblem sein und. Also es steht einfach eine Rechtsverletzung im Raum, wo im Moment dagegen ermittelt wird. Und wie das genau zusammenspielt, ist nach wie vor unklar.
Was sagt denn Christoph Mörgeli zu dem?
Ich habe ihn gefragt, was er über die Bildbeweise sagen kann und was er über die Kamera sagen kann. Und dann war die Antwort, wie übrigens zu erwarten ist, über Quellen redet er nicht. Und das ist auch aus Journalistenperspektive nicht überraschend, dass man nicht über Quellen schwätzt.
So weit, so gut. Diese Woche hat sich jetzt der Yves Donsonat zum allerersten Mal zu dieser ganzen Sache geäussert. Bei dir hat er das auch gemacht im Namen von der Frau van der Graaf.
Das würde ich so nicht genau sagen. Er hat einfach gesagt, er habe sie gefragt, ob er dürfe über all die Sachen reden, die den Privatbereich betreffen. Oder er hat auch sich dann entschieden, über die Beziehung zu schwätzen. Und ich glaube, er hat nicht wollen, dass am Schluss noch heisst, ja, jetzt redet der Mann noch über so intime Sachen und die Frau hat gar nichts zu sagen dazu. Also sie war einverstanden gewesen, dass er über die Beziehung redet. Aber sonst redet er vor allem aus eigener Perspektive.
Er war gegenüber dir sehr offen gewesen, eben auch was die Beziehung angeht zu der Frau van der Graaf. Vielleicht zuerst, wie haben sich die beiden überhaupt kennengelernt?
Er sagt, er habe zum ersten Mal mit ihr geredet, ich glaube Ende 2022, also wo er Präsident vom Bundesgericht geworden ist für die Jahre 2023 und 2024 und ein Sitz in dieser dreiköpfigen Verwaltungskommission, die das Gericht leitet, noch offen war. Und er habe gehört, dass sie allenfalls Interesse hätte, zu kandidieren für einen Sitz von diesen drei. Und zwar vor allem auch, weil sie gefunden hat, es sollte eine Frau präsent sein in diesem Dreiergremium. Und dann hat er am letzten Tag von dieser Bewerbungsfrist haben sie sich irgendwie in der Cafeteria gesehen und haben zusammen einen Kaffee getrunken. Und dann hat er sie ermuntert, doch zu kandidieren. Und das war der erste Kontakt, den sie hatten.
Und dann ist es dann mehr entstanden?
Ja, zuerst, also das Argument von ihnen ist, sie sind dann zwei Jahre zusammen in dieser Verwaltungskommission gewesen. Das ist eben Selbstverwaltung vom Gericht. Das wird nicht von außen gesteuert oder so. Der Richter verwaltet sich selber. Sie sind zwei Jahre lang in dem Führungsgremium gewesen, haben dutzende Sitzungen gehabt, sind auch mindestens dreimal ins Ausland gereist miteinander, nach Neapel, nach Gabun und nach Zagreb. Er hat auch noch eine Retrette erwähnt, die es gab, auf dem Weisshorn von dieser Verwaltungskommission. Also sie sind wirklich viel unterwegs gewesen miteinander. Und da geht natürlich bei allen das Kopfkino ab dann. Und nachdem habe ich auch gefragt. Und dann haben sie gesagt, nein, wir sind einfach Kollegen gewesen und haben uns langsam kennengelernt und sind Freunde geworden, sozusagen. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie ist denn das noch mehr daraus geworden? Und dann hat er ein sehr spezifisches Datum genannt, nämlich den 17. April 2025. Dann hat es gestürmt im Wallis. Und der Garten von Yves Donsola hat völlig zerstört ausgesehen, weil es hat auch noch geschneit und so. Und er hat das erzählt in der Cafeteria, worauf aber dann Beatrice van der Graaf spontan gesagt hat, komm, ich komme dir helfen beim Aufräumen. Was sie dann auch gemacht hat. Und dann sind sie miteinander das ganze Osterwochenende im Garten gestanden und haben die Unwetterüberreste aufgeräumt und sind sich durch das dann auch näher gekommen. Und er sagt, ja, die Beziehung hätte dann kurz nachher darauf richtig angefangen. So.
Schon verrückt, dass ein Bundesrichter dir so Sachen erzählt.
Ja, ich habe dann auch überlegt, warum macht er das eigentlich? Und ich glaube, der Grund ist, also es gibt wie zwei Gründe. Der eine ist, es wird alles im Untersuchungsbericht stehen und der wird sowieso irgendwann in irgendeiner Form öffentlich mutmaßlich. Und das zweite ist, wenn er argumentieren will, dass er nichts Verbotenes gemacht hat, muss er Beweise liefern. Oder muss er die Fakten liefern. Und dann tut er es lieber gerade raustischen, so wie er es sieht. Und das hat er gemacht jetzt. Also ich nehme an, dass er diesen Untersuchungsleuten etwas Gleiches erzählt hat, wie er im Interview gesagt hat. Um die Fakten etablieren, um nachher darauf oben juristisch argumentieren.
An ihrem Abendsort im Bundesgericht dürfen die beiden ihre Beziehung nicht erwähnen, was ja recht entscheidend ist. Warum sagen sie nicht?
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich glaube, es gibt eine juristische Ebene und eine menschliche. Die juristische Ebene ist so. Verboten ist eine dauernde Lebensgemeinschaft. Das schon steht im Bundesgerichtsgesetz. Und der Yves Donsola argumentiert, damit ist gemeint so eine Beziehung, die so intensiv oder so lang ist, dass sie ähnlich ist wie eine Ehe. Das muss entweder sehr intensiv sein, also gemeinsames Projekt, irgendwie gemeinsames Haus oder gemeinsame Kinder. Oder es muss eine gewisse Dauer erreichen, also irgendeine Art Intensität. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es keine dauernde Lebensgemeinschaft, ergo die Schwelle nicht erreicht, ergo nicht illegal. So. Und sie sagen, oder er sagt, für ihn sei es so unklar gewesen, dass die Beziehung die Schwelle nicht erreicht hätte, dass er auch nicht irgendwie in einem gefährlichen Bereich gewesen sei, sondern er sei sozusagen im grünen Bereich gewesen. Und sie natürlich auch auf der anderen Seite. Die beiden kennen die Regeln ganz genau. Er hat sogar darüber geschrieben, juristisch. Also er kennt das in- und auswendig, die Regeln. Das ist das Hardcore-Juristische. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die menschliche Ebene. Und dort ist es so, also das stelle ich mir, das habe ich mir einfach überlegt, oder? Wenn etwas mal anfängt, dann ist ja die Frage so, ja, wann gehst du jetzt zum Chef oder zu der Chefin und fängst an darüber zu reden, du, da ist sich etwas am Anbahnen und so, und du hast das nach einer Woche sagen, nach dem ersten Date oder wenn, also dann wird es irgendwie, dort wird es sehr feinstofflich und schwierig auch und ich glaube auch sehr davon abhängig, was man für eine Beziehung hat zu der Führungsperson. Und ich stelle mir jetzt eher vor, dass man ein bisschen distanziert ist am Bundesgericht und ja, nicht da möchte irgendwie unseriös wirken und so und dass das auch ein, so ein bisschen ein heikler Bereich ist, so. Aber gleichzeitig zeigt das auch genau, wie heikel das alles ist. Und am Schluss geht es ja auch gar nicht so sehr um juristische Feinheiten, sondern auch um die Wirkung gegen aussen, wie man sie auch gesehen hat. Weil was dann passiert ist, nachdem das öffentlich geworden ist, haben alle auch darüber geredet, ja, ist jetzt das angemessen oder nicht? Und auch nicht so sehr um, ja, durch die Lebensgemeinschaft, ja oder nein, sondern geht das oder geht das nicht? Und es ist auf ganz anderen Ebenen verhandelt worden, auf PR-Ebene, auf moralischer Ebene und so.
Wie lange ist denn die Beziehung gegangen?
Also, der Yves Dansela sagt, an Ostern 2026 haben sie Bilanz gezogen. Sie haben sich sowieso schon ein bisschen abgekühlt, die Beziehung, die Liebschaft. Und sie haben sich dann wie entschieden, also komm, wir beenden das, weil sie sich selber bewusst sind, dass sie eben irgendwann in die Schwellen hineinlaufen. Erstens. Und zweitens, hätte jemand zurücktreten müssen und niemand von beiden hätte das wollen. So. Und gleichzeitig sehe ich sich auch so inhaltlich, also sie haben wirklich gemeinsame Pläne gehabt oder kein gemeinsames grosses Projekt. Das ist wie so ein bisschen ausgefranzelt, könnte man vielleicht sagen. Aber ich meine, das weiss ich nicht. Das ist so, wie sie das beschreiben.
Also um zu übersetzen, oder? Er sagt, es sei keine dauernde Lebensgemeinschaft gewesen, weder in der Intensität noch in ihrer Dauer. Heisst das denn umgekehrt, dass es einfach in Ordnung ist, wenn man Sex miteinander hat am Bundesgericht, aber auf nichts Festes eingeht?
Also jetzt rein vom Bundesgerichtsgesetz her, ja. Aber er argumentiert selber auch anders. Er sagt, ja, nein, das war unangemessen gewesen. Er sagt, er sei sehr naiv gewesen. Und ich glaube, er hat wie selber erst im Nachhinein verstanden, wie wichtig die anderen Dimensionen, nämlich eben das Moralische, die Öffentlichkeitswirkung und all die anderen Ebenen sind. Oder er hat es vielleicht einfach auch nicht bedacht und sagt, ja, im Nachhinein betrachtet ist die Beziehung unangemessen gewesen. Und was dann eben auch noch passiert ist, Mitte Mai sind alle 40 Richter zu einer außerordentlichen, das heisst Plenarversammlung, also wie das Richterparlament sozusagen, zusammengekommen, um das zu besprechen. Die haben so schriftliche Gepflogenheiten, also wie man sich als Richterin und Richter verhalten soll. Das ist wie so eine Art Ehrenkodex fast. Und dort drin steht nichts über Beziehungen, aber es steht drin, man soll unabhängig sein und man soll nichts tun, was irgendwie die Würde vom Gericht kann beeinträchtigen kann. Ich tue es jetzt ganz knapp zusammenfassen. Und dann hat das Plenum am Schluss gesagt, also Liebesbeziehungen eingehen, das verstößt gegen den Grundsatz. Also das geht eigentlich nicht.
Also es ist schon alles sehr offensichtlich. Wir fänden es ja nicht gut, wenn Elisabeth Baumschneider mit dem Albert Rösti jetzt eine Affäre hat, oder?
Ja. Die Frage ist, braucht es eine Regel, die das verbietet oder nicht? Oder? Was ist genau anwendbar? Kann man quasi moralisch urteilen oder politisch auch? Oder muss man rechtlich urteilen? Und ich glaube, in dieser Sache kommt beides zusammen. Weil zuerst gibt es einmal die rechtliche Ebene, eben mit dem Bundesgerichtsgesetz. Aber im Herbst wird das Parlament, die Vereinigte Bundesversammlung, zur Wahl schreiten und sich entscheiden darüber, wird man die Richterinnen und Richter wieder wählen. Und es wird garantiert in den Köpfen der Parlamentarier eine Rolle spielen, was sie jetzt alles gelernt haben über die beiden Richter und wie sie darüber denken. Und auch, welche Dimension ist wichtiger? Ist da eine moralische Dimension wichtiger? Ist da eine streng juristische wichtiger? Das wird alles in den Köpfen der Parlamentarier ablaufen.
Werden beide wieder Richter werden?
Der Herr Dansela hat schon gesagt, er wolle. Frau van der Graaf hat noch nichts gesagt. Das wird, ich nehme an, in den nächsten Tagen bekannt werden. Es würde mich offen gestanden überraschen, wenn sie würde sagen, ich würde nicht mehr antreten, aber ich weiss es schlicht nicht.
Du hast gesagt, es läuft die Untersuchung am Bundesgericht. Hat man noch irgendeine Ahnung, was dort das Ergebnis könnte sein? Also kann es theoretisch sein, dass man ein Urteil muss aufheben, weil das unter komischen Umständen entstanden ist?
Also das ist nochmal, man muss ein bisschen die Sachen auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen das Ergebnis von dieser Untersuchung. Die wird wahrscheinlich mal feststellen, ist jetzt das eine Verletzung von dieser Regel, von der dauernden Lebensgemeinschaft oder nicht. Das ist fast so die wichtigste Weiche. Und dann, abtrennt von dem, gibt es die Möglichkeit von Beschwerdeführenden am Bundesgericht, Revision zu beantragen. Also zu sagen, sorry, es ist etwas passiert, wir müssen das ganze Urteil nochmal neu aufrollen. Und ich habe das Bundesgericht gefragt, wie viele so Gesuche gibt es. Und man hat mir gesagt, Stand letzten Freitag, es gäbe 2. Und die werden jetzt dann behandelt und neu aufgearbeitet. Und offen gestanden, wie das genau läuft im Detail, das kommt wirklich darauf an, was das Ergebnis ist von dieser Untersuchung. Aber es ist ein gewisser, wie soll ich sagen, es ist ein gewisser kleiner Schatten über diesen Prozess. Auf der anderen Seite kann man sagen, die beiden Richter sind nie an einem Urteil, an einem Sachurteil gemeinsam beteiligt gewesen. Das ist so etwas, was es ein bisschen abschwächt. Oder? Weil wenn du gemeinsam am Richtertisch, also im Spruchkörper bist, dann ist es natürlich alles nochmal sensitiver.
Mario, ganz zum Schluss, zeigt die ganze Affäre nicht auch, dass vielleicht die Strukturen am Bundesgericht einfach ein bisschen veraltet sind?
Ja, es ist glaube ich vor allem auch eine Schönwetterstruktur. Oder du merkst immer, funktionieren die Regeln, die du hast, wenn es Stress gibt, wenn ein Stressfall eintritt. Und das ist jetzt passiert und man sieht, das Bundesgericht hat kein sogenanntes Disziplinarrecht. Also man hat keine Regeln dafür, was passieren muss, wenn etwas falsch läuft und man etwas aufarbeiten muss. Und dann muss man so wie ein Zug, der fährt, muss man die Schiene vor sich anrühren. Und dann passieren einfach sehr schnell Fehler und dann gibt es sehr schnell ein Durcheinander. Und das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen am Passieren am Bundesgericht und da ist man jetzt auch ein bisschen am Improvisieren. Und ich glaube, dass sich verschiedene Leute im Parlament, im Bundesgericht dazu Gedanken machen, wie können wir das Bundesgericht krisenfester machen und wie können wir sicherstellen, dass wenn ein Richter, eine Richterin etwas falsch macht, es kann ja auch ganz etwas anderes sein, was passieren könnte. Wie können wir das sicherstellen? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man früher oder später die Frage der Beziehungen noch genauer regeln will, was genau geht und was nicht, um nicht wieder in so eine Situation hineinlaufen. Und dann die viel grössere Frage gleichzeitig ist halt der Parteienproporz. Und das finde ich eine sehr schwierige Frage. Weil wenn man anfängt darüber nachdenken, oder? Du hast ja immer Leute, die politisch unterschiedlich positioniert sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt den ganzen Parteienproporz weg und macht zum Beispiel, wie das die Justizinitiative mal gefordert hat, man macht da eine Lotterie oder so, oder man tut irgendwelche andere Kriterien anwenden, dann landet man immer in neuen Problemfeldern. Wenn du zum Beispiel sagst, also die politische Färbung spielt überhaupt keine Rolle mehr, dann kann es plötzlich passieren, dass du sehr, wie soll ich sagen, zufälligerweise Leute aus dem gleichen Lager in einem Spruchkörper hast und plötzlich ein Spruchkörper anfängt, in eine bestimmte Richtung zu entscheiden, weil ganz unpolitisch sind Richterentscheide einfach nicht. Ja, darum ist das wie so ein Kompromiss, den es in der Schweiz gibt, der immer wieder kritisiert wird, auch von anderen Ländern. Auch die Wiederwahl wird immer wieder kritisiert, die Parteienfinanzierung wird immer wieder kritisiert. Das ist etwas, was die Schweiz damit ringt. Aber so eine richtig überzeugende Lösung, wo das Parlament wirklich dahinterstehen würde, das hat es bis jetzt eigentlich noch nie gegeben.
Danke, Mario.
Sehr gern.
Das Interview, das Mario Stäubli und Yves Donsalan geführt haben, verlinken wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Ich empfehle es euch allen sehr. Diese Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen. Thank you.